Ich würde mal behaupten, wer sich in den letzten Wochen mit Radsport und vor allem natürlich mit der Tour de France der Männer beschäftigt hat, der oder die dürfte an einem Namen nicht vorbeigekommen sein: Simon Geschke. Der gebürtige Berliner, der schon seit Jahren in Freiburg im Breisgau lebt, ist aus deutscher Perspektive bei seiner 10. Tour de France die Figur der Tour gewesen. 9 Tage als offizieller Träger des Bergtrikots, ein leidenschaftlicher Kampf um jeden Punkt und dann auf der letzten großen Bergetappe nochmal viel Herz und am Ende nur ganz knapp nicht in die Spitzengruppe gekommen, deshalb am entscheidenden Berg keine Chance gehabt und das Trikot verloren. Danach haben wir schon viel gehört, erst vom Groll stellvertretend das Trikot tragen zu müssen, dann von der Verlängerung oder sagen wir mal, die gar nicht vorhandenen Aufhörplänen der eigenen Karriere und schließlich auch viel Zufriedenheit mit dem eigenen Abschneiden und Dankbarkeit für die Anteilnahme in Deutschland. Wir vom Antritt finden, über all das sollten wir reden und zwar in Ruhe in diesem Podcast hier. Und deshalb habe ich Simon Geschke einfach mal angeschrieben und für diese 2. August-Ausgabe angefragt. Und ich freue mich sehr, dass er in dieser Episode auch wirklich zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Simon Geschke im Antritt.
Ja, hallo.
Seit dem Finale der Tour in Paris sind ja nun bereits ein paar Tage vergangen und wir haben einiges von dir gehört. Ich habe es schon so ein bisschen angesprochen. Kommendes Jahr willst du die Tour vermutlich wiederfahren. Gehen wir recht in der Annahme, dass Simon Geschke 2023 dann mit aller Kraft versuchen wird, als erster Deutscher das Bergtrikot auch als Führender bis nach Paris zu bringen?
Ja, das wäre natürlich schön. Also jetzt probiere ich erstmal ein bisschen Abstand von der Tour zu gewinnen und dann machen wir Pläne fürs nächste Jahr. Ich glaube, dass ich dieses Jahr eine Wahnsinns-Riesenchance hatte, das Trikot zu gewinnen. Aber ja, ich setze mir natürlich wieder Ziele und kann sein, dass das Bergtrikot nächstes Jahr wieder eine Rolle spielt. Kann aber auch sein, dass es nächstes Jahr nicht so klappt, wie dieses Jahr in die Ausreißergruppen zu kommen und so weiter. Also das werden wir dann nächstes Jahr sehen. Da mache ich jetzt noch keine Pläne.
Aber ist schon richtig zu sagen, dieses Jahr war es gar nicht wirklich Ziel, oder?
Nee, genau. Also dieses Jahr war es relativ spontan. Wir hatten unseren Kapitän Guillaume Martin verloren am selben Tag, wo ich das Bergtrikot übernommen habe. Und dann mussten wir natürlich ein bisschen umdenken. Wir hatten auf einmal ja viel das Ziel Gesamtwertung halt weg. Und dann waren wir halt ja noch 6 Fahrer übrig, doch 6 oder 7 Fahrer noch übrig, die sich neue Ziele setzen mussten. Und ich wollte an dem Tag sowieso in die Gruppe gehen, weil es eine interessante Etappe war vom Profil her auch. Und habe dann morgens im Bus gesagt, ich würde gern probieren, in der Gruppe zu sein. Und ich habe 4 Bergpunkte. Heute wären 20, glaube ich, vergeben oder noch mehr. Und ich habe eigentlich sehr gute Chancen, das Bergtrikot zu übernehmen, wenn ich in der Gruppe bin, weil viele Fahrer noch gar keine Punkte hatten. Ja, und dann hat der Plan perfekt funktioniert für uns.
Wusstest du an dem Abend schon, dass es vielleicht länger dauern könnte?
Länger dauern was?
Das Trikot zu tragen?
Ach so, da habe ich mir noch gar keine Illusion gemacht. Die Alpen kamen noch, also war die allererste Alpenetappe. Und die Pyrenäen standen auch noch im Weg. Also da habe ich mir noch keine Illusion gemacht. Und der Großteil der Punkte wurde ja noch vergeben. Also ich hatte ja erst dann, an dem Abend hatte ich 18 dann oder 19. Und von daher habe ich da noch gar nicht dran gedacht.
Wir kommen natürlich auch in diesem Podcast hier nicht drum rum, über den vermutlich entscheidenden Tag dann zu sprechen, die 18. Etappe nach Hautacam. Schon die erste Bergwertung am Col du Bisque war quasi dein Zielstrich, das hast du auch danach dann nochmal gesagt, aber an dem Tag bist du trotz oder wegen vielleicht vieler Angriffe schon auf den ersten flachen gut 60 Kilometern nicht in die richtige Gruppe gekommen und am Ende haben dir im Anstieg kurzzeitig nur 15 Sekunden auf die Spitzengruppe gefehlt. Lässt sich dieser Tag mit erst hattest du kein Glück und dann kam noch Pech dazu zusammenfassen?
Ja, naja, also Pech würde ich es auch nicht nennen. Es war halt irgendwie einfach der Wurm drin an dem Tag. Ich war natürlich auch ein bisschen der Gejagte. Das ganze Feld wusste, ich brauche noch Punkte und wusste, dass ich in die Gruppe gehen muss. Andere Fahrer, die auch noch realistische Chancen aufs Bergtrikot hatten, wie zum Beispiel Giulio Ciccone und auch Thibaut Pinot, Pierre Latour, die wussten es natürlich auch und hatten mich da noch so ein bisschen markiert. Und diese 60 Kilometer, der flache Abschnitt bis zum Col du Bisque, die kam mir natürlich nicht so entgegen. Und ich bin auch ehrlich, ich habe da auch Fehler gemacht, zu viel zu machen auf der Flachen schon. Das ist für mich als Fahrertyp mit 62 Kilo, kann das in der dritten Woche, kann das echt ein Riesenfehler sein, wenn man auf der Flachen schon zu sehr probiert, mit der Brechstange in die Gruppe zu gehen. Also ich bin da schon vor dem Col du Bisque ein paar Mal explodiert. Und das hat mir dann am Ende natürlich ja, hat es mir einen Stecker gezogen dann am Col de Aubisque. Ich habe dann noch probiert, noch mal vorne in die Gruppe zu kommen. Und dann war es auch so, dass ja, dass ich sie vor mir sehen konnte, die 20 Fahrer oder wie viel das waren. Und ja, aber es ging einfach ums Verderben nicht schneller. Und an einem normalen Tag wäre ich da, denke ich, relativ, na, ich will nicht sagen locker hingefahren, aber ja, doch dann mit einem Ruck quasi hingefahren und hätte die 20 Sekunden oder die da noch gefehlt hätten, geschlossen. Aber ja, an dem Tag ging da nichts mehr. Und ich habe es auf der Flachen auch schon gemerkt, dass der Tag jetzt nicht so der absolute Zaubertag war von Beinen her. Und ja, das geht halt dann nach 18 Tour-Etappen und ja, den ganzen Fluchtversuchen, die ich da schon im Vorfeld hatte. Ich glaube, das war schon, also die beiden Tage davor war ich vorne in der Gruppe. Und insgesamt während der Tour ja fünfmal in der Spitzengruppe. Und das kann einen dann nach, ja, nach fast 3 Wochen Rennfahren, merkt man das dann auch, dass einem da einfach ein bisschen die Frische fehlt.
Jetzt sind vermutlich nicht alle Hörerinnen und Hörer tatsächlich Rennfahrer und Rennfahrerinnen. Warum ist denn das so kompliziert? Du sagst, es war ein Riesenfehler, auf der Flachen mit deinem Leichtgewicht so anzutreten. Was ist denn, warum bist du da explodiert? Warum explodiert man da als Fahrer?
Ja, also man geht natürlich dann auch Attacken mit oder schließt Löcher im Wind, wo man dann ja über kurze Strecken dann halt 60, 65 km/h fährt. Und das kann man in der dritten Woche, kann man das halt, also so ein Fahrertyp wie ich kann das halt nur noch ein, zwei Mal machen. Und dann muss man erstmal ein bisschen Luft holen. Ich kann halt, ja, mein 1-Minute-Rekord ist 600 Watt zum Beispiel. Wenn ich den einmal fahre, dann bin ich halt durch. Also da bin ich keine Minutenrekorde mehr gefahren, aber für die dritte Woche war das dann halt doch, bin ich komplett am Limit, ein paar Mal auf der Flachen mitgesprungen. Und das ist halt bei mir im Vergleich zu jemand wie, ja, jemand, der auf der Flachen da eher für prädestiniert ist, Paradebeispiel vielleicht Wout van Aert. Mir tut halt sowas mehr weh als jemand, der da ja auf der Flachen bessere Qualitäten hat. Also bei mir geht es dafür dann wieder ein bisschen einfacher, wenn es berghoch geht. Aber ja, wenn ich auf der Flachen schon zu viel Kraft verbrauche, dann fehlt mir das am Ende einfach. Und ich glaube, das war an dem Tag vielleicht der größte Fehler. Aber klar, ich war an dem Tag so nervös wie die ganze Tour nicht. Davor dachte ich so, ja, mal gucken hier und da. Und zack, war ich wieder in der Gruppe. Und es war halt auch so ein bisschen die Leichtigkeit, ja, die es mir ermöglicht hat, das Bergtrikot so lange zu behalten. Und genau das hat mir am letzten Tag vielleicht einfach gefehlt, weil ich dann mir zu viel Gedanken gemacht habe und der Druck natürlich auch extrem hoch war. Ich hätte der erste Deutsche sein können, der das Bergtrikot gewinnt und überhaupt einer der wenigen Deutschen, die überhaupt ein Trikot gewinnen bei der Tour de France. Das haben auch noch nicht so viele geschafft. Für mein Team wäre das eine Riesensache gewesen. Auch Cofidis hat noch nicht viele Trikots gewonnen, glaube ich, in der Teamgeschichte. Und ja, von daher war der Druck da immens hoch und da macht man dann halt auch mal Fehler.
Das heißt tatsächlich auch eine mentale Frage.
Auch ja, also ich hätte mich einfach ruhiger verhalten müssen. Vielleicht ja, hätten wir auch einfach einen anderen Plan schmieden müssen mit dem Team. Also meine Teamkollegen sind auch super gefahren, aber haben sich dann im Endeffekt auch komplett aufgeraucht vor dem ersten Berg. Und ja, vielleicht hätten wir da einfach allgemein ein bisschen ruhiger rangehen müssen an die ganze Geschichte. Aber ja, im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen. Von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir einen Riesenfehler gemacht haben. Sowas kann passieren. Und im Endeffekt hätte ich vorher schon mehr Punkte gesammelt, hätten wir an dem Tag auch nicht so einen Stress gehabt. Also im Endeffekt würde ich es halt auch nicht mal wirklich als Fehler bezeichnen, weil ich davor halt auch eigentlich alles richtig gemacht habe und das Team auch. Und ich vielleicht auch hier und da ein bisschen Glück hatte, in den richtigen Gruppen zu sitzen. Oder ja, zum Beispiel auf der Etappe, wo ich die ersten 4 Punkte gesammelt habe, noch nicht so viel Gegenwind gehabt habe von meinen Konkurrenten. Ja, und da kommt halt einfach vieles zusammen.
Du hast den Fahrertyp schon angesprochen. Auch da vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt nicht so gut auskennen mit Rennradsport. Wann merkt man denn als Fahrer, ey, ich bin eigentlich im Flachen nicht so gut, aber dafür kann ich irgendwie ganz gut bergauf fahren?
Aber das merkt man relativ früh. Also bei mir ging das schon so in den Jugendklassen los, dass ich gemerkt habe, okay, berghoch liegt mir eigentlich sehr gut. Und man ist ja auch vom Körperbau ist man so ein bisschen prädestiniert. Ich bin halt ein kleiner, leichter Fahrer. Und also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Es gibt auch schwere Fahrer, die gut berghoch fahren oder leichte Fahrer, die auch auf der Flachen oder Sprinter sind. Aber ja, generell ist das halt schon so, dass man das dann schnell merkt, bei welchen Rennen man gut ist und was einem im Endeffekt auch einfach mehr Spaß macht. Und mir haben die bergigen Rennen schon immer am meisten Spaß gemacht. Klar, im Hochgebirge würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich einer der besten Bergfahrer bin. Da würde ich mich halt eher als Durchschnitt bezeichnen. Aber allgemein habe ich halt schon immer früh gemerkt, dass mir, sobald es berghoch ging, ja, einfach mehr Spaß gemacht hat, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt wäre ein Fahrer abgehangen und mir geht es eigentlich noch recht gut. Und das merkt man dann in den Nachwuchsklassen schon und dann so richtig rauskristallisiert hat sich dann in der U23, wo man dann mit der Entwicklung eigentlich auch fertig ist und immer mehr Erfahrung sammelt und wo die Rennen dann halt auch einfach schwerer werden, wo man dann die ersten wirklich langen Pässe auch mal fährt, international auch. Und genau, und dann hatte ich natürlich, dann wo ich Profi geworden bin, ging dann die Entwicklung so weiter. Da hat man dann natürlich noch mal einen Dämpfer gekriegt, wenn man aus der U23 kommt und man denkt, man ist ein guter Bergfahrer. Und dann kommt man zu den Profis und ist manchmal schon vorm Berg abgehangen oder komplett am Limit auf der Flachen. Also da wird dann schon nochmal ganz anders Rad gefahren. Aber ja, über kurz oder lang kann man eigentlich das, für das man prädestiniert ist, das kann man weder erzwingen, das ergibt sich quasi, das kommt zu dir. Also ja, man merkt das.
Und es hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, wo man geboren ist, ne? Also ich meine, Berlin ist jetzt auch nicht gerade die Alpenvorregion.
Richtig, genau. Also da, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wo man trainiert oder wo man geboren ist. Also es gibt ja auch viele holländische Bergfahrer, die haben auch nicht gerade lange Berge bei sich. Ja, nee, das hat damit, denke ich, nichts zu tun. Ist halt auch einfach, ich bin da jetzt auch kein Experte, aber es sind, glaube ich, auch die Muskelfasern, die da eine Rolle spielen, ob die mehr Ausdauer sind oder Schnellkraft, explosiv. Manche Fahrer können so ein bisschen alles und ja, genau, also das ist, glaube ich, völlig unabhängig davon.
Ich glaube, ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, dass viele Leute Simon Geschke auch deshalb mögen, weil bei dir fast immer Emotionen, Kampf und auch Drama dabei sind. Dazu gehören sicher auch die vielen Tränen nach dem Verlust des Trikots auf der 18. Etappe nach Otakam. Kannst du dich mittlerweile doch irgendwie mit diesem, ja, manchmal ja vielleicht doch bitteren Titel Bergkönig der Herzen anfreunden?
Boah, ja, ist ein sehr schwieriger Titel natürlich. Bin natürlich stolz auf das, was ich erreicht habe, aber ja, Bergkönig der Herzen ist natürlich, ja, klingt so ein bisschen nach Trostpflaster und trotzdem nach Niederlage. Von daher war es natürlich das Ziel, das Trikot nach Paris zu bringen, als rechtmäßiger Gewinner oder als Träger und nicht nur stellvertretend. Und klar kann ich mich natürlich damit anfreunden und ich denke auch im Radsport geht es ja auch darum, man sollte ja Radsport jetzt auch nicht überbewerten. Es geht ja auch um Unterhaltung und ich denke, der Kampf ums Bergtrikot, den ich hingelegt habe, war sehr spannend und hat die Leute vielleicht auch vorm Fernseher gefesselt und die haben mitgefiebert. Also zumindest habe ich das jetzt so verstanden, dass das sehr, sehr spannend war vorm Fernseher oder mir haben es viele Leute gesagt, dass sie da sehr mitgefiebert haben. Und da bin ich natürlich trotzdem stolz drauf, dass ich die Leute damit unterhalten konnte, mit dem Kampf und mit dem, was ich gezeigt habe. Und klar, dass es dann am Ende nicht gereicht hat, damit muss ich jetzt halt leben. Aber da hatte ich die Chance und das hat halt nicht funktioniert. Also es gehört halt auch dazu, dass man, ja, dass man nicht immer als Sieger nach Hause kommen kann. Und gut, das ja, muss man halt dann auch in Kauf nehmen. Und ja, das ist nun der spätere Toursieger war, der mir das Trikot abgenommen hat. Das macht es ein bisschen leichter, dass es nicht irgendwer war. Aber klar, es sind gemischte Gefühle. Also einerseits freue ich mich natürlich, wie gesagt, auf das, was ich geschafft habe. Das Team war super happy. In Deutschland waren die Fans ja ziemlich aus dem Häuschen mit dem ganzen Kampf ums Bergtrikot, was ich so mitgekriegt habe. Und ja, andererseits, wenn ich so zurückdenke an die Otakam-Etappe, dann ja, ist es schon eher so eine kleine bittere Erinnerung, dass ich es da halt einfach, ja, dass da mein Glück und meine Beine einfach am Ende waren und dass da einfach nicht mehr ging, obwohl es theoretisch, ja, ich will nicht sagen, relativ einfach hätte sein können, aber ja, es hat halt wirklich nicht viel gefehlt. Und ich habe auch mal gesagt, wenn ich das Bergtrikot nach 2, 3 Tagen oder in den Alpen schon verloren hätte, hätte ich gesagt, okay, gut, hat Spaß gemacht und jetzt probieren wir wieder auf Etappen zu fahren, auf Etappensiege. Aber klar, wenn man so kurz vorm Ziel dann das Trikot abgeben muss, dann ist es halt bitter. Und je länger ich es hatte, desto mehr habe ich natürlich dann auch dran geglaubt, dass ich es bis nach Paris verteidigen kann. Und dann ist die Enttäuschung dann natürlich noch herber.
Ja, total nachvollziehbar. Und Stichwort gemischte Gefühle, du hast es ja auch in mehreren Interviews auch schon angesprochen, dass du dich mit diesem ersatzweisen Tragen des Trikots nach dem Verlust dann auch nicht so richtig anfreunden konntest. Was hat dich denn daran am meisten gestört?
Ja, das war schon extrem komisch, weil, man trägt es halt stellvertretend, das sind die Regeln und man muss auch eine nicht sehr günstige Strafe bezahlen, wenn man es missachtet, wenn man das Trikot nicht trägt. Ja, ich glaube, war so richtig gestört. Natürlich trotzdem schön, Wertungstrikot bei der Tour überstreifen zu können morgens, auch wenn man nur Zweiter in der Bergwertung war. Am meisten gestört hat mich fast noch der Tag in Paris, weil ich dann halt, ich musste auch immer in der ersten Reihe dann starten für die Fotos und meine, die Sponsoren auf den Trikots, die zahlen ja auch Geld dafür, dass sie präsentiert werden. Und ich war dann halt der das Trikot präsentieren musste, weil Jonas Vingegaard nicht beitragen konnte, logischerweise. Und halt dann die letzte Etappe in Paris, wenn man dann mit Pogacar, Van Aert und Vingegaard in der ersten Reihe steht und alle drei haben was zu feiern und ich halt nicht, das ist halt so ein bisschen das, was hart ist dann natürlich, wenn dann quasi drei Gewinner neben dir stehen, drei Trikotgewinner und ich quasi, der sein Trikot nur trägt, aber nicht gewonnen hat. Das ist natürlich schon so ein, es hat schon einen blöden Beigeschmack dann, ja.
Stimmt eigentlich die Anekdote, dass du die Punkte durchgezählt hast auf dem 2022er Trikot?
Ja, da kam von der ARD oder vom ZDF kam die Anfrage für einen Kinderkanal, glaube ich. Die Kinder durften dann immer Fragen stellen. Am ersten Tag kam gleich die Frage von Eurosport, aber da hatte ich ehrlich gesagt weder Zeit noch Lust da, mich hinzusetzen und die Punkte zu zählen, weil so viel Langeweile hat man bei der Tour dann auch nicht. Und dann habe ich es am Ruhetag, habe ich es dann mal in Angriff genommen und habe die tatsächlich durchgezählt, ja. Also davor habe ich mal grob geschätzt, ich hätte so auf 50 getippt, aber es waren dann doch 75. Aber es war auch, also da, wo die Nähte sind, da ist dann halt mal nur ein halber Punkt oder so. Also es ließ sich schlecht jetzt so hundertprozentig zählen.
Nicht ganz wissenschaftlich.
Genau, ja, nicht ganz wissenschaftlich. Also vielleicht wäre irgendwie bei 73 ein Viertelpunkt rausgekommen oder so. Ich habe dann aus einem Viertel und einem halben Punkt halt mal einen ganzen gemacht und dann, bin ich jetzt auf grob 75 gekommen.
Wir fragen ja in unserer Serie der Ausfahrt des Monats immer unsere Hörerinnen und Hörer so nach dem ganz besonderen Moment auf ihrer Ausfahrt. John Degenkolb hat das damals nach seinem Sieg bei Paris-Roubaix auch gemacht. Gibt es für dich so diesen einen besonderen Moment auf der Tour de France 2022?
Die Tour ist halt, klar, 3 Wochen lang, da gibt es viele besondere Momente. Für mich eine der schwersten Etappen und die Etappen vielleicht, auf die ich sehr stolz bin, war die Galibier-Etappe. Also die erste Galibier-Etappe, wo ich in der Gruppe war und Trikot verteidigen konnte. Da war ich oben dann Zweiter. Hinter waren Bagil über den Galibier und das ist halt ein Berg. So 2600 Meter, da fühle ich mich normalerweise nicht so wohl. Und da war ich auf jeden Fall stolz drauf. Also der Moment, als Zweiter über den Galibier zu kommen. 15 Punkte habe ich dafür fürs Trikot gesammelt. Das war auf jeden Fall ein besonderer Moment. Und ja, da hatte ich super Beine an dem Tag.
Und hochfahren nach Alpe d'Huez?
Ja, auch ein besonderer Moment. Im Trikot vor allem, ja. Aber an dem Tag war ich so breit, dass ich das gar nicht so doll genießen konnte, weil ich da Alpe d'Huez hoch wirklich ganz schön gelitten habe, obwohl ich im Gruppetto saß. Ja. Aber das war halt der Tag nach der Galibier-Etappe, wo ich so super tief gegangen bin. Ja, von daher, und dann war es auch super heiß, weiß ich noch. Also es war dann auch trotz gemächlichem Tempo, eigentlich war es eine ganz schöne Qual da hoch Alpe d'Huez. Aber klar, mit der Atmosphäre gleicht sich das dann wieder aus. Also das hat schon echt Spaß gemacht. Und da, wo ich danach Alpe d'Huez das Trikot immer noch hatte, also da habe ich es ja ganz knapp verteidigen können, passiv. Also ich habe ja an dem Tag keine Punkte gesammelt, aber ja, da fingen wir dann halt an, einen Plan zu schmieden für das Bergtrikot, um es bis nach Paris zu halten.
Viele fanden ja dann in Paris nochmal diese letzte Bergwertung als besonders. Ging es dir auch so oder war es dann doch auch komisch, so wie du es vorhin beschrieben hast? Am Start war es ja auf jeden Fall komisch.
Also es war ein sehr schöner Moment, überhaupt nicht geplant. Ich weiß nicht, was da los war. Also ich war halt vorne, ich habe ein bisschen mit Giulio Ciccone geredet. Wir waren zweite Reihe. Und genau, Ciccone, der war ja ein Punkt hinter mir am Ende in der Bergwertung. Also er ist auch sehr aktiv aufs Bergtrikot gefahren. Und ja, da haben wir halt ein bisschen gequatscht. Und ich habe dann gesagt, komm, in 3 Kilometern ist der Berg. Sprinten wir nochmal um den letzten Punkt. Und ja, wollte er dann nicht. Und ja, auf einmal dann das ganze Feld rausgenommen und ich durfte da dann alleine mir den letzten Punkt sichern. War natürlich schön. Also, wie gesagt, war auch nicht geplant von der Organisation oder so. Und ja, war auch ein besonderer Moment, nochmal die letzte Bergwertung zu gewinnen im Bergtrikot. Kann sein, dass es sowieso der letzte Tag im Bergtrikot war für mich bei der Tour. Man weiß es ja nie. Und nee, das war schon ziemlich cool. Also eine sehr respektvolle Geste vom Feld. Und ja, das hat die letzte Etappe mir natürlich auch nochmal ein bisschen versüßt, ja.
Wenn wir richtig gelesen haben, soll es ja über die Tour 2022 so eine ziemlich aufwendige Netflix-Dokumentation geben. Da dürfte doch Simon Geschke und sein Kampf ums Bergtrikot, Stichwort Drama, eigentlich eine mindestens größere Nebenrolle spielen, oder?
Das weiß ich nicht. Also Netflix-Doku, ja. Die waren aber nur bei bestimmten Teams anwesend und bei Cofidis nicht. Also ich glaube, da wird, weiß ich nicht, inwieweit dann die Bilder von der ASO dann auch mit einer Rolle spielen, aber bei uns im Bus oder so waren die jetzt nicht oder bei uns im Hotel und haben gefilmt.
Okay, die haben nicht angeklopft oder so und gesagt, nee.
Ja. Also da wurden im Vorfeld schon die Verträge mit den Teams gemacht und da war nicht jedes Team dabei. Sicherlich auch aus Zeitgründen.
Wenn du ein bisschen rauszoomst, jetzt mal von deiner Tour auf die Tour insgesamt, viele sagen ja, oh, das war die spannendste Tour seit Jahren. Viele sagen auch, dank dir ist es in Deutschland zu mindestens einem kleinen Radsportboom wiedergekommen, dass die Leute gesagt haben, oh, Bergtrikot, ist ja total interessant, der Kampf. Aber natürlich auch der Kampf ums Gelbe. Wie resümierst du jetzt so ein paar Tage, ein paar Wochen später die Tour?
Ich habe ja, also wenn man die Tour selbst fährt, kriegt man von der Tour selbst gar nicht so viel mit. Also man erwischt sich oft dabei, dass man dann abends erstmal gucken muss, oh, wer hat denn heute überhaupt gewonnen. Von daher sieht man relativ wenig, so vom Finale zwischen Vingegaard und Pogacar habe ich ja auch in den seltensten Fällen was mitgekriegt. Aber ja, ich denke, dass die Tour sehr spannend war dieses Jahr. War sicherlich auch schön, oder was die Zuschauer ja auch sehen wollen, dass es halt keinen Überflieger gab, so wie Pogacar letztes Jahr, dass er halt dieses Jahr auch mal Schwächen gezeigt hat und ja, dass das gelbe Trikot, was halt anfangs so ein bisschen fast wie schon auf seinen Schultern ja sicher war nach Paris, wo man das gedacht hat, dass er dann doch bei der ersten Galibier-Etappe einen ganz schönen Einbruch hatte. Und ja, ich denke, das hat die Tour schon sehr spannend gemacht. Und ja, wie vorhin auch gesagt, ich bin froh, dass ich da auch einen Teil spielen konnte und aus deutscher Sicht denke ich, auch ein spannendes Rennen geliefert habe ums Bergtrikot. Und ja, das ist ja auch das Schöne bei der Tour oder bei Grand Tours allgemein, dass es da verschiedene Rennen gibt. Also es gibt nicht nur das Rennen um den Gesamtsieg oder ja, wie bei Eintagesrennen, dass nur der Erste, der über die Linie fährt, gewinnt, sondern es gibt dann halt auch das Rennen im Rennen. Manchmal geht es dann vorne in der Ausreißergruppe, geht es um den Etappensieg, dahinter geht es um den Gesamtsieg, die Gesamtwertungsleute bekriegen sich dann am Berg und zwischendrin kämpfen noch ein paar Leute um die Wertungstrikots. Und ja, das macht die Tour halt schön vielschichtig und im besten Fall dann halt auch spannend. Und klar kann die Tour kann nicht immer spannend sein. Manchmal hat man auch mal ein Jahr dabei, wo es jetzt ja relativ unspektakulär läuft. Aber ja, man kann halt im Sport kein Drehbuch schreiben. Ich glaube, es gibt auch Fußballspiele, die extrem langweilig sind. Von daher glaube ich, dass sie dieses Jahr die Zuschauer verwöhnt wurden mit einer spannenden Tour de France. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ja, was du angesprochen hast, dass es in Deutschland ja vielleicht auch hier und da bessere Quoten gab, weil die Leute den Kampf ums Bergtrikot spannend fanden.
Viele Leute finden dich, glaube ich, auch deswegen interessant und spannend, weil du relativ offen auch deine Meinungen vertrittst und auch deine Position. Du hast auch die allgemeinen Rahmenbedingungen kritisiert, zum Beispiel bei der Tour, also die langen Etappen trotz der Hitze, die Streckenführung der ersten Woche vor allen Dingen oder auch das Verhalten einiger Zuschauer. Könnten nicht die beiden Fahrervereinigungen da insgesamt mehr Druck ausüben, auch wenn natürlich da noch dann die Rennstelle und die Sponsoren und die Veranstalter ins Spiel kommen?
Ja, also vieles wurde aus meiner Sicht auch ein bisschen aufgebauscht. Also ich wurde halt immer zu meiner Meinung gefragt und habe die dann ehrlich beantwortet. Was dann am Ende draus gemacht wurde, war halt, ja, von der normalen Antwort war dann die Überschrift, dass ich den Veranstalter scharf kritisiere oder schwere Vorwürfe erhebe. Ich habe halt einfach das bisschen aus meiner Sicht geschildert, ja, was es für uns Fahrer eigentlich bedeutet, so eine Kopfsteinpflaster-Etappe zu fahren oder halt auch bei dieser Hitze. Ich hatte jetzt persönlich kein Problem mit der Hitze, aber es ist natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich alles so sein muss, wie es war, ob man jetzt 5,5 Stunden bei der Hitze fahren muss oder ob man da nicht in Zukunft vielleicht die Etappen so planen kann, dass man im Notfall auch einen Plan B hat und die ein bisschen verkürzen kann vielleicht. Das waren so meine Ideen. Und ja, die beiden Fahrervereinigungen könnten sicherlich mehr machen. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Die machen nämlich meiner Meinung nach so gut wie nichts, außer sich dann im Nachhinein vielleicht so ganz leise zu beschweren bei der UCI. Aber ja, ist halt, ja, also die Fahrervereinigungen im Radsport sind im Moment wirklich noch eine kleine Katastrophe. Also die haben so gut wie gar keinen Einfluss, nehmen natürlich aber trotzdem Geld. Und ja, ist halt, ich weiß auch nicht, wie sich das ändern kann. Der Radsport an sich ist halt ein schwieriges System. Also diese Abhängigkeiten von UCI und also die Teams sind von der UCI abhängig, die Fahrer sind von den Teams abhängig, die Teams sind von Sponsoren abhängig. Und da sind halt Machtgefüge, die ja so eine Fahrervereinigung dann auch nicht durchbrechen kann. Beziehungsweise können die Fahrer, klar, haben die eine wahnsinnige Macht. Ich meine, wenn wir sagen, so ohne uns, wir fahren heute nicht, gibt es halt heute keine Etappe, kann natürlich keiner was machen. Aber das wird halt leider nie passieren, weil es bei der Tour dann halt auch wieder Teams gibt, die mit einer Einladung da sind. Die sagen sich dann auch, okay, dann gibt es nächstes Jahr für uns vielleicht keine Einladung, wenn wir jetzt hier streiken. Von daher sagt dann der Teamchef auch, die Teamchefs sagen dann zu solchen Teams natürlich auch den Fahrern, okay, ihr könnt streiken, aber dann könnt ihr euch nächstes Jahr direkt ein neues Team suchen, weil dann kriege ich keine Einladung zur Tour mit meinem Team. Dann springen die Sponsoren ab oder wie auch immer. Also da gibt es diese Abhängigkeiten, die einfach, ja, die einfach da sind und ja, was die ganze Sache halt so ziemlich fragil macht und am Ende sitzt dann halt doch die UCI an einem sehr langen Hebel und als Fahrer hat man da ziemlich wenig zu melden.
Ja, ist ein spannendes Thema, finde ich, weil zum Beispiel in den USA haben das ja so Spielergewerkschaften so richtig geschafft, ich sag mal auch, ja, sich Respekt von den Clubbesitzern und den Sponsoren zu erarbeiten eigentlich, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Die Strukturen sind halt gerade in den Sportarten in der USA sind die, glaube ich, komplett anders. Da habe ich jetzt nicht so den Durchblick, wie das funktioniert. Aber ja, so ein System wie im Radsport gibt es, glaube ich, sonst nicht so mit einem Weltverband, der ja zum Beispiel die World Tour-Lizenzen immer nur auf 2 Jahre macht. Und ja, ist halt alles sehr, sehr unstabil. Wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, ob wir nächstes Jahr noch eine World Tour-Lizenz haben. Da geht es schon mal los und ja, da ist es halt schwer, da irgendwie jetzt einen riesen Fass aufzumachen, wenn man da noch nicht sicher ist, wie es nächstes Jahr überhaupt weitergeht mit der Lizenz und so weiter.
Weil so die Planungssicherheit fehlt.
Genau, ja. Also ich bin jetzt in einem Team, wo der Sponsor schon extrem lange da ist. Ich glaube, über 20 Jahre gibt es Team Cofidis schon. Das ist halt in anderen Teams komplett anders. Also da sind die Sponsoren vielleicht seit 2, 3 Jahren erst da und die sagen sich, okay, bis jetzt lief alles gut, aber ja, wenn jetzt nächstes Jahr das Team jetzt die Lizenz verlieren würde und eine Pro-Conti-Lizenz nur lösen könnte, dann bräuchte es wieder eine Einladung zur Tour, dann lohnt sich das für uns schon wieder gar nicht mehr, wenn es die Chance gibt, dass das Team oder die Gefahr besteht, dass das Team die Tour gar nicht fährt, dann verlängern wir den Vertrag jetzt vielleicht erstmal nicht und so weiter und so fort. Also das ist halt auch das, was fast jedes Jahr mit irgendeinem Team passiert. Letztes Jahr hat es auch ein südafrikanisches Team getroffen, was dann zumachen musste. Ich war selbst schon in der Situation, dass ich mein letztes Team zugemacht hat, was nicht schön war, dass ich dann bis November eigentlich noch keinen Vertrag hatte, bevor ich dann bei Cofidis unterschreiben konnte. Und das sind halt ja Stresssituationen auf jeden Fall. Also für Teams sowie Fahrer. Also das ist sicherlich nicht schön.
Das heißt, eigentlich bräuchte man jetzt mal so aus Fahrerperspektive eine viel längere Perspektive für, ich sag mal, die Grundstruktur.
Ja, also als Fahrer wäre es natürlich, sind 2-Jahres-Verträge natürlich normal. Also da ist ja auch gut für die Fahrer, wenn die alle 2 Jahre wechseln können oder wenn man, gut, man kann einen Vertrag von ein bis keine Ahnung, ich glaube, Pogacar hat gerade einen 5-Jahres-Vertrag oder so. Aber ja, für die Teams wäre es halt sicherlich besser, langfristig planen zu können, statt ja immer nur 1-2 Jahre. Und vor allem die Sponsorenverträge sind dann halt dadurch kurz, weil die Lizenzen halt so kurz vergeben werden. Also das ist sicherlich ein Problem. Wie man es jetzt ändern könnte, da bin ich jetzt auch überfragt. Da bin ich jetzt nicht zu, da bin ich einfach nicht involviert genug und kenne mich da jetzt auch nicht so gut genug aus. Ich kenne nur die Fakten so, wie sie sind. Und was jetzt da die Alternativen wären, das weiß ich natürlich auch nicht.
Viele Leute haben sicher auch das Twitter-Tour-Tagebuch gelesen, welches du für cyclingmagazine.de geschrieben hast. Ich musste ziemlich schmunzeln, als du auf die Frage geantwortet hast, worauf du dich nach der Tour am meisten freust. Das Wiedersehen mit deinem Hund, hast du gesagt. Hat er dich denn wiedererkannt?
Ja, auf jeden Fall. Ja, er erkennt mich immer wieder. Er hat mich sogar letztes Jahr nach 6 Wochen wiedererkannt, wo ich dann noch in Tokio festgesessen habe, nach der Tour.
Nach der Quarantäne, ja.
Genau, ja. Da war ich ja dann 6 Wochen unterwegs am Ende. Und selbst da freut er sich immer. Ja, das ist ja das Schöne.
Aber mal ernsthaft gefragt, wie geht's jetzt weiter mit dem Rennkalender für dich? Also was steht noch so an im September, Oktober?
Also mein nächstes Highlight wird die Deutschlandtour, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da fahre ich ausnahmsweise für die Nationalmannschaft, weil Cofidis dann nicht fährt. Davor fahre ich noch die Tour de Limousin. Also ich fahre jetzt eigentlich mehrere kleine Rennen oder hauptsächlich kleine Rennen. Dann die Lombardei-Rundfahrt ist noch ein großes Rennen am Ende des Jahres. Und dann wird die Saison dann mit dem Japan Cup zu Ende gehen am 15. Oktober.
Und da startest du auch?
Da starte ich auch, ja. Also das ist bis jetzt so mein Programm. Und dazwischen fahre ich halt einige Eintagesrennen dann in Frankreich. Also es ist, ich habe noch ein gutes Programm, aber jetzt nichts Wildes mehr. Also die Vuelta fahre ich nicht. WM steht noch nicht ganz fest. Aber Highlights würde ich sagen, für mich ist die Deutschlandtour jetzt in, 4 Wochen geht die los, circa, oder 3, 3,5. Und dann sicherlich auch die Rennen in Italien mit der Lombardei-Rundfahrt.
2022 ist auch das große Jubiläumsjahr. 25 Jahre Jan Ullrich, gelbes Trikot. Was fällt dir dazu ein? Da gibt es ja unzählige Dokumentationen, Podcasts und alles Mögliche.
Ja, die Doku habe ich natürlich auch gesehen jetzt vor kurzem in der ARD-Mediathek.
Wusstest du das mit der Mütze? Das hat mich wirklich überrascht, ehrlich gesagt.
Hab ich gehört, ja, doch. Ja. Kannte ich schon vorher, die Geschichte, ja. Okay. Ziemlich eklig, aber ja. Was muss, das muss, ja. Bin ich froh, dass mir das nicht passiert ist. Im Bergtrikot hätte ich auch nicht anhalten können, ja. Und im gelben Trikot schon gar nicht, ja. War super bewegend. Für mich war halt auch 1997 so ein bisschen das Schlüsseljahr, wo ich als 11-Jähriger dann das erste Mal bewusst die Tour verfolgt habe und mich das halt so wirklich so wirklich das Feuer entfacht hat eigentlich. Also ich bin davor nicht viel Rad gefahren, mit meinem Vater ab und zu mal Mountainbike, ein bisschen durch den Wald, aber da habe ich dann gesehen, boah, was ist das eigentlich für ein geiler Sport? Und halt gerade die Tour, wenn man die ganzen Leute sieht und ja, diese Heldengeschichte, die Jan Ullrich da perfekt gemacht hat, am Ende in Paris zu gewinnen. Und da habe ich natürlich auch als kleiner Junge extrem mitgefiebert. Und das hat so ein bisschen in mir eigentlich das ausgelöst, warum ich jetzt, ich sage mal, ohne diesen Toursieg von Jan Ullrich wäre ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich dann jetzt Profi wäre. Also es ist halt wirklich so, dass dann gerade meine Generation danach ja, jahrelang davon noch gezerrt hat, was Motivation angeht. Also man hat ja dann die Jahre danach auch immer wieder mit Jan mitgefiebert. Und also das hat mich so ein bisschen geprägt. Und da wollte ich dann auch, ich bin danach Mountainbike-Rennen gefahren. Aber war dann klar, ich wollte dann schon auch Straße probieren. Und das hat dann gut funktioniert die Jahre danach. Ich bin erst mit 15 dann, glaube ich, bin ich mein erstes Straßenrennen gefahren. Aber ja, wie gesagt, da war ich dann auf jeden Fall angefixt nach dem Jahr, nach dem Toursieg von ihm.
Da war definitiv viel Licht, glaube ich. Wie gehst du so mit den Schattenseiten um? Also die ganzen Abstürze, Doping und so?
Ja, ist halt ein Teil davon, was natürlich, also es hat mich dann halt auch am Anfang meiner Karriere natürlich stand mir das im Weg und hat mich sehr belastet, weil klar, es hat halt den Radsport in Deutschland halt erst auf Wolke 7 gehoben, was so in meiner Nachwuchszeit natürlich schön war. Es gab viele Rennen und alle fanden Radsport toll. Und dann, als es eigentlich soweit war in der U23, wo ich dann Profi werden wollte und wo es dann wirklich ja um die Wurst ging quasi, da waren dann die ganzen Skandale und da habe ich natürlich dann schon gedacht, boah, das ist ja schon eigentlich, so wusste ich nicht, was, also da die Jahre, die man mitgefiebert hat, war man dann natürlich genauso schockiert wie jeder andere auch, als man dann ja herausgefunden hat, wie das alles zustande kam. Und ja, genau, und dann das Jahr, wo ich Profi geworden bin, war es halt auch gerade das Jahr, wo Team Gerolsteiner zum Beispiel zugemacht hat. Also es musste ich dann erstmal ins Ausland zu einem kleineren Team und gut, war für die Entwicklung vielleicht jetzt auch nicht das Schlechteste, aber da habe ich es dann halt an einem eigenen Leib gespürt, dass ja, die ganzen Skandale den Radsport in Deutschland jetzt halt auch wieder von Wolke 7 in den Keller haben stürzen lassen und dass man sich halt ständig mit den Fragen konfrontiert gesehen hat zu Doping und ja, obwohl man ja da als 22-Jähriger noch überhaupt nichts von wusste und für mich war das halt auch alles neu, die ganzen Skandale. Ich wusste nicht, was man im Radsport, ja, wie krass es da wirklich war in der Vergangenheit. Und ja, und dann gerade am Anfang der Profikarriere, ich meine, in Deutschland wurde nur schlecht darüber berichtet, über den Radsport, während man dann halt als Neoprofi froh war, eigentlich bei der Tour dabei zu sein. 2009 war meine erste und eigentlich jedes Interview ging um nichts anderes. Und ja, das war schon schwierig. Also das hat dann auch die ersten Jahre gar keinen Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch froh, dass sich das jetzt wieder geändert hat. Auch natürlich wegen dem Anti-Doping-Kampf, den der Radsport jetzt, denke ich, sehr gut hinkriegt mit den Kontrollen. Und es gab jetzt seit dem Fuentes-Skandal ja eigentlich keine großflächigen Skandale mehr. Und ja, auch bei der Tour war es jetzt die letzten Jahre immer so, dass man sagen kann, ja, man muss halt eigentlich daran glauben, dass es jetzt sauber ist, weil es gab halt einfach keine positiven Proben mehr, trotz vieler Kontrollen und auch trotz guter Kontrollen. Also ich wurde jetzt auch oft kontrolliert bei der Tour, was gut ist, weil ich halt einfach besser gefahren bin zum Beispiel als letztes Jahr. Und das ist dann natürlich schon berechtigt dann, ja, dass es da bei der Anti-Doping-Kommission dann, dass da ein bisschen die Alarmglocken angehen und dass es dann heißt, okay, der wird jetzt mal kontrolliert, weil der ist jetzt schon dreimal in der Gruppe gewesen und trägt immer noch das Bergtrikot, obwohl er jetzt halt ja mit 36 schon eher älter ist und so. Also das finde ich dann auch gut und da merkt man halt auch, dass die Kontrollen nicht willkürlich sind, sondern durchaus auch intelligent und ja, von daher glaube ich jetzt schon dran, dass der Radsport sauber ist und hoffentlich auch so bleibt, dass man natürlich nie mit 100%iger Wahrscheinlichkeit für jeden Fahrer das sagen kann. Also das würde ich sowieso für keinen anderen Fahrer sagen, außer für mich, weil ich weiß nicht, was die Jungs zu Hause machen. Man kann halt nur daran glauben und man sollte da auch mit einem gewissen Abstand einfach jetzt die Rennen, so wie sie waren, wir hatten es ja vorhin, die Tour war super spannend und das soll man dann halt auch erstmal genießen. Und ein gewisser Zweifel ist natürlich berechtigt und sicherlich auch verdient. Ich meine, der Radsport hat in der Vergangenheit nun mal ziemlich viel, nennen wir es mal, verkackt. Und
also du nimmst es Leuten nicht übel, die sagen, naja, so wie da Pogacar und Vingegaard vorne wegfahren, das könnte schon also schwierig sein.
Nee, überhaupt nicht. Also die Zweifel verstehe ich total. Da stehe ich auch total dahinter, dass man das mit einem gesunden Zweifel beobachten sollte und ja, aber trotzdem nicht sofort Doping schreien, nur weil einer der Beste ist. Also das mag ich halt auch nicht, wenn es dann, also man muss sich auch immer vor Augen halten, wenn wir alle sauber sind, ist halt auch einer der Stärkste. Also egal, ob das jetzt, klar, in den 1999 war es halt, da war halt einer der Stärkste und es war relativ klar. Jetzt wissen wir alle in der Vergangenheit, dass der halt nicht sauber war. Aber wenn 99 alle sauber gewesen wären, dann wäre halt auch einer der Stärkste gewesen. Und dann ist es halt auch unfair, dem Stärksten dann immer diese Karte zuzuschieben. Naja, ist ja eigentlich schon ein bisschen zu krass. Und also das finde ich dann halt, das geht auch nicht. Und erst recht nicht das, was man halt so liest. Also ich gucke ja dann auf Social Media auch immer ganz gerne mal, was so unter so Sportschau-Artikeln kommentiert wird. Und ja, wenn dann halt so Leute runterschreiben, dass halt eh alle gedopt sind und dass man sowas sauber gar nicht schaffen kann, sowas wie die Tour. Also da stellt sich bei mir alles auf, weil es ist halt einfach, ja, einfach dreist, wenn man keine Ahnung hat, sowas zu behaupten. Also das kann man in jedem Sport behaupten, aber es ist halt auch so, dass wir seit über 20 Jahren nichts anderes machen und das dann kleinzureden mit, ja, die sind eh alle gedopt und das gucke ich mir nicht mehr an und das kann man ja gar nicht schaffen und ja, wenn man die Bedingungen aber gar nicht kennt, also dann sollte man vielleicht sich mit so Aussagen nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber wie gesagt, ein gesunder Zweifel ist natürlich gut und ist bei mir auch vorhanden. Und ich glaube auch nicht alles, was ich sehe, aber ich glaube fest daran, dass alle sauber sind. Und solange da nichts kommt jetzt, was ja eine positive Dopingprobe ist, dann glaube ich da auch weiterhin dran.
Stichwort Social Media. Wer sich über dich informiert, der landet natürlich auch auf deinen Social Media Profilen, wo du ja auch durchaus aktiv bist. Und dort stößt man auch auf ein Profil beim Grußbotschaftendienst cameo.com. Da kann man von dir so persönliche Videogrußbotschaften zum Beispiel zum Geburtstag bekommen. Ist dir abends im Hotelzimmer dann doch langweilig?
Langweilig nicht, aber ich mache das gerne, weil ich denke, das ist eine ziemlich coole Sache. Ich mache das schon seit ein paar Jahren. Ich lasse die Preise erschwinglich, um jetzt einfach keinen auszugrenzen. Also ich glaube, ich bin relativ günstig im Vergleich zu, ich glaube, Philipp Gilbert ist zum Beispiel auch da oder Lachlan Morton. Und genau, man kann sich da halt einfach ein persönliches Grußvideo, man kann mir dann halt auch sagen, was ich genau sagen soll, irgendein Witz oder ein Insider. Ja, zu allen möglichen Anlässen, oft ist es Geburtstag oder einfach nur so ein Gruß. Oder ich soll mich über irgendeinen Freund halt manchmal auch mal lustig machen oder so Sachen. Und ja, genau. Ich habe aber immer ein paar Tage Zeit. Also ich mache das, wenn es mir dann reinpasst. Also am besten ist natürlich am Ruhetag oder ja auch mal abends dann oder nachmittags, wenn noch ein bisschen Zeit zwischen Massage und Essen ist, dann mache ich sowas schnell. Das geht immer relativ fix zum Glück.
Aber du bist der einzige Deutsche, oder, der das macht, wenn ich das richtig gesehen habe? Radsportler.
Das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, ja. Ich habe das vor ein paar Jahren mal angefangen und ja, inzwischen habe ich schon eine Menge Videos gemacht und glaube ich, eine Menge Leute glücklich gemacht. Und ja, nee, ob da nur Deutsche noch das machen, das weiß ich nicht.
Die allerletzte Frage ist vielleicht ein bisschen banal, aber ich habe mal rumgefragt, wenn wir heute mit Simon Geschke reden, was soll ich fragen? Einer hat gefragt, wann kommt der Bart ab? Kommt nie ab, oder?
Oh, mal sehen. Also das behalte ich mir vor. Er war jetzt diesen Winter sogar wirklich mal ab. Aber ich hatte ihn jetzt seit 2014 war die erste Saison, wo ich den Bart hatte. Und seitdem hatte ich ihn zweimal ab. Also es ist echt schon ganz schön lange, dass ich ja den Bart habe. Und ein bisschen wäre ein bisschen seltsam, den abzumachen. Also es ist jedes Mal, wie gesagt, zweimal hatte ich ihn ab. Und ja, wenn man morgens in den Spiegel guckt, das ist ganz komisch. Also ich fühle mich da irgendwie nicht wohl. Und ja, also ich wüsste jetzt nicht, warum ich da, ich meine, ich frage jetzt als Gegenfrage auch nicht, wann kommen deine Haare ab? Also es ist so.
Ja, ist nicht meine Frage.
Für mich ist das so ähnlich. Also
ja,
manche Leute haben ja auch ihr Leben lang denselben Haarschnitt. Also ich glaube nicht, dass ich den Bart irgendwann mal abmache. Ich kann es mir zumindest zur Zeit nicht vorstellen. Vielleicht, wenn die ersten grauen Haare dann kommen, vielleicht überlege ich es mir dann mal. Aber ich würde jetzt da keine Deadline mehr setzen. Es ist jetzt nicht so, dass das, dass ich das so schrecklich finde, dass ich es kaum erwarten kann, den abzumachen. Im Gegenteil.
Also die Frage kommt tatsächlich nicht von mir. Ich finde ja sogar im Gegenteil, es ist eher so ein Markenzeichen von dir.
Richtig, ja. Also ich könnte mir das auch schwer vorstellen, gerade jetzt noch so lange, wie ich Rad fahre, den abzumachen. Dann erkennt mich, glaube ich, keiner mehr. Wäre jetzt auch nicht super schlimm, aber nee, also mir gefällt mein Bart sehr gut und ja, ich habe, wie gesagt, ich habe den jetzt schon so lange, davor hatte ich einen sehr kurz, also aber ja, so richtig Vollbart habe ich jetzt schon seit 6 Jahren und dann, ja, gewöhnt man sich da so krass dran, dass man sich das gar nicht mehr anders vorstellen kann.
Und nachher erkennt dich der Hund sonst nicht mehr, wäre auch schlecht.
Stimmt, ja.
Simon Geschke vom Team Cofidis hat so lange wie kein deutscher Fahrer vor ihm die Bergwertung der Tour de France angeführt. 9 Tage. Und wir haben mit ihm im Antritt darüber gesprochen, über den Bart ganz zum Ende und natürlich auch über viele, viele andere Fragen. Ich sage vielen Dank für das sehr, sehr ausführliche und ja, wie ich finde, sehr aufschlussreiche Gespräch. Dankeschön.
Danke auch.